Frank Zimmerer wird heute in der Predigtserie des ersten Petrusbriefes fortfahren. Er wird den zweiten Teil der Predigt halten zu den Versen 1 bis 7 in Kapitel 3. Das Thema lautet: Gnade befähigt zur gegenseitigen Anerkennung und Wertschätzung in der Ehe. Das ist der zweite Teil. Als Paralleltext möchte ich euch vor der Predigt aus dem Epheserbrief Kapitel 5 die Verse 22 bis 33 lesen. Wer eine Bibel dabei hat, darf die gerne aufschlagen. Epheserbrief, Kapitel 5, die Verse 22 bis 33. Paulus, der Apostel Jesu Christi, schreibt an die Gläubigen und in Christus Geheiligten: Ihr Frauen, ordnet euch euren eigenen Männern unter als dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist. Und er ist der Retter des Leibes. Wie nun die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen ihren eigenen Männern in allem. Ihr Männer, liebt eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort, damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, so dass sie weder Flecken noch Runzeln oder etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Ebenso sind die Männer verpflichtet, ihre eigenen Frauen zu lieben, wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es, gleich wie der Herr die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes, von seinem Fleisch und von seinem Gebein. Deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß, ich aber deute es auf Christus und auf die Gemeinde. Doch auch ihr, jeder von euch, liebe seine Frau so wie sich selbst. Die Frau aber erweise dem Mann Ehrfurcht. Soweit Gottes Wort.
Wir wollen noch stille werden und zusammen beten. Himmlischer Vater, wir wollen dir von ganzem Herzen danken. Wir dürfen zusammenkommen, um über dein Wort nachzudenken. Wir danken dir für die Gnade, die du uns in Christus gebracht hast und dass wir uns nun deine Kinder heißen dürfen. Und wir danken dir, dass du zu uns durch dein Wort reden möchtest und dass du uns in unserem Leben, in unserer Nachfolge immer wieder auch herausfordern möchtest. Und das beten wir, dass du unsere Herzen erreichst und wir gestärkt, ermutigt, aber auch herausgefordert, ermahnt werden dürfen durch dein Wort, durch deinen Geist, und danken dir für dein Dasein. Amen. Gnade befähigt zur gegenseitigen Anerkennung und Wertschätzung in der Ehe. Letztes Mal, wo wir direkt ja über diese Verse aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 3, die ersten 7 Verse gesprochen haben, habe ich erwähnt, dass ich mich eigentlich als der letzte Prediger fühle, der ein solches Thema thematisieren sollte. Aber nach Durcharbeiten dieser Verse und auch der Parallelverse, vor allem diese Verse aus dem Epheserbrief in Kapitel 5, ist es mir einfach ein Anliegen, doch nochmal über dieses Thema zu sprechen. Was ist der Unterschied? Nun, wir finden ja einige Male im Neuen Testament die Ermahnungen für Männer, für Frauen, für Kinder, für Eltern oder Väter, für Angestellte und für solche, die Angestellte haben. Und das ist meistens sehr kurz. Der ausführlichste Text finden wir hier in Epheserbrief. Und hier verbindet Paulus dieses Thema von Mann und Frau, von der Ehe, mit etwas eigentlich Atemberaubendes. Und das gibt diesem Thema für mich eine besondere Brisanz und Herausforderung, die man, das muss ich auch gestehen, die man so leicht im Alltag vergessen kann. Und deshalb, auch wenn ich weit über das hinaus, über mein Vermögen eigentlich spreche, wo ich selber vielleicht ein oder kein gutes Vorbild bin, nichtsdestotrotz ist das mir ein Anliegen, dass auch ich und wir das einfach nochmal hören und darüber nachdenken und uns von diesen Versen herausfordern lassen. Letztes Mal haben wir ja wirklich direkt diese Verse aus dem Petrusbrief gehabt und sorry Stefan, ich bleibe heute bei Epheserbrief. Eventuell komme ich noch kurz auf eine Besonderheit im Petrusbrief zu sprechen, aber sonst wollen wir heute hier eigentlich mehr uns mit diesem Text, den du gelesen hast, auch beschäftigen. Nun, letztes Mal haben wir gesehen, um das in vier Punkten kurz zu skizzieren, dass Frauen berufen und aufgerufen sind, sich ihren Männern unterzuordnen, nämlich die Anerkennung und Unterstützung der Rolle und der Verantwortung, die Männer in der Ehe haben, anzuerkennen. Das Zweite, Frauen sind aufgerufen, das, was Petrus diese wahre Schönheit nennt, indem sie einen christusähnlichen Charakter in dieser Art und Weise entwickeln und zeigen, wie sie ihren Männern untergeordnet sind. Desgleichen eben auch die Männer, die berufen sind, nun mit Erkenntnis, mit Einsicht bei ihren Frauen, mit ihren Frauen zu wohnen, also ihre Frauen wirklich zu kennen. Und das wird auch sehr fein beschrieben oder umschrieben, wie Petrus das meint. Und dass wir Männer aufgerufen sind, unsere Frauen zu ehren, als die, die auch Miterben sind des Lebens, damit unsere Gebete, wie es heißt, nicht gehindert werden. Also soll nun die Frau so reden, so denken und auch so handeln in der Art und Weise, dass sie möchte, dass ihr Mann mehr und mehr um des Herrn Willen geehrt wird und seine Aufgabe und Verantwortung wahrnehmen kann in der Ehe. Und der Mann genauso, er soll das sagen, das denken und so handeln in dieser Art und Weise, dass er seine Frau um des Herrn Willen ehrt, sie kennt und so bei ihr, mit ihr zusammenwohnt. Warum geht es heute im Epheserbrief? Wir wollen erst ganz kurz einen kleinen Überblick machen über diese Verse, vor allem vielleicht ab Vers 18 bis Vers 32 oder 33 und dann einsteigen in zwei Punkten, die klar sind, was ist die Herausforderung oder die Aussage, die hier in diesen Versen für die Männer sind und für die Frauen sind und dann noch einige abschließende Anwendungen aus diesem Text. Aber bevor wir eben konkret in Kapitel 5, Vers 22 einsteigen, noch ein Überblick über den Kontext, in den Paulus diese Verse hineinschreibt. Die kommen ja nicht, die stehen ja nicht in einem luftleeren Raum, sondern das ist in dieser Linie, in dieser Idee des Briefes gut und fest eingebettet. Nun, in Kapitel 5 befinden wir uns ja in diesem ermahnenden Teil des Briefes. Wir haben gesehen, vielleicht schon früher im Rahmen einer Bibelstunde, die vor Jahren auch hier durchgeführt worden ist, dass der Epheserbrief ganz kurz abstrahiert gesagt wie zwei große Teile hat. Ein Teil, wo ganz entscheidende, wichtige Wahrheiten über unser Heil und über unsere Bestimmung als Gemeinde gezeigt werden. Und dann in einem zweiten Teil, man kann den bei Kapitel 4 schon ansetzen oder bei Kapitel 5 schon ansetzen, dann kommt dieser ermahnende Teil, wo Paulus nun Stück für Stück diese Wahrheiten nimmt, die in dem ersten Teil vorkommen und ganz konkret anwendet auf das Leben der Gemeinde, vor allem in Kapitel 4 und dann auf das Leben auch der Einzelnen, dann wieder mit dem Blick auf die Gemeinde generell, aber dann auch eben auf Einzelne in der Gemeinde. Wir könnten nun bei Vers 15 oder Vers 18 anfangen, wo es heißt, seht also, steht zu, wie ihr mit Sorgfalt wandelt, nicht als Unweise. Kapitel 5, Vers 15 steht das, oder in Kapitel 5, Vers 18, und werdet nicht mit Wein berauscht, in dem ein heilloses Wesen liegt, sondern werdet stets mit dem Geist erfüllt. Und dann kommen eine ganze Reihe von Ermahnungen, wie auch dieser Teil, den Stefan uns vorgelesen hat, wo es um Mann und Frau geht. Und gerade Vers 18 ist dieser Angelpunkt, der direkt eigentlich in diese Verse 22 bis 32 oder 33 einmündet. Und werdet nicht an Wein oder mit Wein berauscht, in dem ein heilloses Wesen liegt, sondern werdet stets mit dem Geist erfüllt. Und dann bringt Paulus vier, verzeiht diesen grammatikalischen Ausdruck, sogenannte Partizipalkonstrukte, wo er sagt, und das wird oftmals in manchen Übersetzungen nicht genauso wiedergegeben, er sagt, sondern werdet stets mit dem Geist erfüllt, redend zu euch untereinander in Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, singend und spielend dem Herrn in euren Herzen, danksagend dem Gott und Vater allezeit für alles in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus und einander unterordnend in der Furcht Gottes. Paulus spricht hier, fordert uns auf, uns vom Geist erfüllen zu lassen. Und dann charakterisiert er das, erklärt das genauer, was das eigentlich bedeutet, wie das praktisch aussehen kann, mit dem Geist Gottes erfüllt zu sein. Und er nennt diese vier Dinge: danksagend, oder fangen wir an, zueinander redend in Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Und diese Form will eigentlich ausdrücken, das ist nicht nur so punktuell mal gemeint, alle halb Jahre mal, dass wir miteinander reden über einen Psalm, sondern laufend, fortlaufend. Deshalb treffen wir uns auch jeden Sonntag und auch noch innerhalb der Woche noch am Freitag, um genau das zu tun. Reden zueinander, spielend, danksagend und auch einander unterordnend. Und das betrifft zuerst mal nicht nur dieses Thema Mann und Frau, sondern das betrifft die ganze Gemeinde, dass wir uns in gewisser Hinsicht immer diese Bereitschaft haben, einander unterzuordnen, in diese Ordnung uns einfügen, die Gott auch in der Gemeinde gegeben hat. Und bis hierher, Vers 18 bis Vers 21, das ist ein einziger Satz im Griechischen. Und vielleicht kann man das sagen, das muss auch so gelesen werden. Das sollte auch so von uns gelesen werden und so darüber nachgedacht werden. Erfüllt werden mit dem Heiligen Geist, indem wir miteinander so reden, so danksagen und uns einander so unterordnen. Gegenseitig anerkennen, wertschätzen in der Verantwortung und Aufgabe, die Gott gegeben hat. Und dann präzisiert das Paulus in den Versen 22 bis 32 oder 33 und sagt nun, nicht nur bis 32, sondern auch in Kapitel 6 geht das weiter, wo er eben nicht nur für Frau und Mann etwas hat, sondern auch für die Kinder und für die Eltern, für die Väter, dann auch noch eben für Angestellte und solche, die Angestellte haben. Und es gehört eigentlich zusammen, sodass man sagen kann, wenn du mit dem Geist erfüllt sein wirst, dann wirst du diese ganzen Verse durchlesen und in dein Leben mit hineinnehmen. In die Gemeinde, in die Ehe, in die Familie, in die Arbeit. Und alles, was nun folgt, ab Kapitel 2, Vers 5, Vers 22, Kapitel 6, Vers 9, ist Ausdruck oder findet seinen Ausdruck, wenn wir vom Geist Gottes erfüllt sind. Und das macht diese Sache für mich unheimlich spannend. Denn ich weiß nicht, ob das eine Tendenz ist von Männern oder nur von mir. Ja, da gibt es Bereiche, wo wir nicht so stark sind. Und da gibt es Bereiche, wo wir stärker sind. Also wollen wir lieber über die Bereiche uns nachdenken und beschäftigen, die uns eher liegen. Aber das gehört dazu, das Angestelltenverhältnis, das Verhältnis, das wir untereinander haben als Kinder und Eltern und auch als Mann und Frau. Abgesehen davon natürlich auch der große Kontext im Brief, es geht um die Gemeinde, um die Gemeinschaft derer, die an ihn glauben. Und letztlich endet dann diese Verse in diese bekannte Passage, wo es um die Waffenrüstung Gottes geht, ab Kapitel 6, Vers 10. Zu dem, was noch zu schreiben geblieben ist, meine Brüder, zieht an die ganze Waffenrüstung Gottes. Damit schließt Paulus diesen Teil des Briefes ab. Aber das ist geistliches Leben. Darin besteht das geistliche Leben, dass wir uns in diesen vier Bereichen bewegen, die ab Kapitel 5, Vers 18 beschrieben sind. Und das betrifft dann auch eben unsere Ehe als Mann und Frau. Und deshalb zeigen wir eben weniger, ob wir mit dem Geist erfüllt sind, in der Art und Weise, wie wir diese gegenseitige Unterordnung in jedem dieser Bereiche unseres Lebens letztlich leben und verwirklichen. Wir könnten nun über jeden dieser Bereiche sprechen und sagen, wie wichtig es ist, dass wir auch zum Beispiel am Arbeitsplatz, wie wir uns dort verhalten sollen. Wir haben das auch schon im Petrusbrief gehört. Aber das ist wichtig und entscheidend, dass wir auch diese Verbindung sehen, das ist Ausdruck geistlichen Lebens, das ist Ausdruck Lebens unter der Führung des Heiligen Geistes. So wollen wir das sehen lernen und uns herausfordern lassen. Nun zu Kapitel 5, Abvers 22. In diesen Versen heißt es ja im Vers 21 konkret, dass wir alle uns einander unterordnen. Das heißt, dass wir einander wertschätzen und respektieren und anerkennen, in dem, was jeder für eine Aufgabe hat, nun in der Gemeinde oder im Reich Gottes. Und diese Anerkennung, diese Wertschätzung führt dazu, dass wir auch, oder soll dazu führen, dass wir auch in der Hinsicht einander dienen. Und das heißt es eben, mit dem Geist Gottes erfüllt zu sein. Und dann in Vers 22 präzisiert nun das Paulus und erklärt nun, wie sich genau diese Unterordnung, dieses Einordnen in die Ordnung Gottes konkret für Mann und Frau darstellt. Und das zeigt sich bei Mann und Frau anders, bei Kind und Eltern auch anders und bei Angestellten und nicht und solchen, die Angestellte haben, Arbeitgeber, wieder anders. Und Paulus bringt in dieser Dreiergruppe, also in diese drei Gruppen von Menschen, Mann, Frau, Kind, Vater oder Eltern, Angestellte, Arbeitgeber, bringt er immer, dann würde ich sagen, den schwächeren Teil zuerst, das ist in keiner Weise wertend gemeint. Aber jeder wird ermahnt. Und das Besondere ist, dass die Ermahnung, die der eine bekommt, wird nicht zur Ermahnung für den anderen, dass der andere das in irgendeiner Weise einfordern könnte, sondern jeder bekommt die Ermahnung, die Aufforderung, um mit dem leben zu lernen. Und das beinhaltet, dass der eine mit dem Fehlen oder den Fehlern des anderen auch damit zurechtkommen muss. Und wenn wir diese Verse nochmal so wie vor uns sehen, dann stellt sich für mich die Frage, das war meine erste Frage, die ich gehabt habe. Nun, wenn wir Männer so aufgefordert werden, unsere Frauen zu lieben, nun wie liebt dann Christus die Gemeinde? Wenn die Frauen aufgefordert werden, sich so unterzuordnen, wie die Gemeinde zu ihrem Herrn, wie ordnet sich die Gemeinde dem Herrn unter? So dass ich das Bild, das Muster mitnehmen kann und sagen kann, ja genau so, das hilft mir, das ist mir eine Hilfe, wenn ich sehe, wie Christus die Gemeinde geliebt hat oder wie die Gemeinde sich Christus unterordnet. Und dieser Teil, wie auch der ganze Brief eigentlich, gibt Antwort oder zeigt Antwort, demonstriert das eigentlich vom ersten Vers des ersten Kapitels hinweg, zeigt das dieser Brief, diese Antworten auf diese, man könnte sagen, so wichtige und brennende Fragen. Nun, zuerst zu der Verantwortung oder zu der Rolle der Frau, die wir in Vers 22 bis 24 finden. Übrigens, ihr habt festgestellt, im Gegensatz zum Petrusbrief, wo 6 Verse für die Frau sind in diesen 7 Versen in Kapitel 3 und nur ein Vers für den Mann, ist das hier im Epheserbrief genau umgekehrt. Paulus verwendet 3-mal so viele Verse für die Männer wie für die Frauen. Also wir merken, es gibt eine ausgleichende Gerechtigkeit in dem, wie wir angesprochen werden vom Wort Gottes. Und es hat auch seinen guten Sinn. Denn das gibt eigentlich Paulus die Möglichkeit, etwas zu skizzieren, was er in den Kapiteln davor noch gar nicht skizziert hat, über Christus und der Gemeinde. Vor allem in Vers 26 und 27 in dieser Passage. Nun, die Frauen werdet den eigenen Männern untergeordnet als oder wie dem Herrn, weil der Mann das Haupt der Frau ist, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist. Und er ist der Retter des Leibes, gerade so jedoch wie die Gemeinde dem Christus untergeordnet ist, so sollen auch die Frauen den eigenen Männern untergeordnet sein in allem. Paulus beginnt mit den Frauen und führt nun das, was er in Vers 21 gesagt hat, konkret angewendet auf die Situation, auf die Rolle, auf die Verantwortung der Frau aus. Und das ist ja auch interessant, wenn man das vom Text her sieht, dann scheinen Vers 21 und 22 wie zusammengehören, denn in Vers 22, in meinen Übersetzungen ist das auch so gekennzeichnet, das könnte man auch so lesen, die Frauen auch den eigenen Männern als dem Herrn, weil der Mann das Haupt der Frau ist. Es würde also so heißen, und seid untergeordnet oder unterordnet euch einander in der Furcht Gottes, wie auch die Frauen ihren eigenen Männern als dem Herrn, weil der Mann das Haupt der Frau ist, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist. Also nahtlos möchte Paulus das verstanden wissen, dass er nun hier sagt, jawohl, und das zeigt sich bei der Frau so, beim Mann so, beim Kind so, beim Vater so, beim Angestellten so und beim Arbeitgeber so. Und es geht um dieses Unterordnen, dieses Wort, das ein Unwort ist in der heutigen Gesellschaft, im heutigen Verständnis von den nichtgläubigen Menschen und wo auch wir Gläubige uns oft schwer tun und Mühe haben mit dem, das auch vielleicht dann auch als Zeugnis so zu bekennen. Aber weil das in Vers 22 und in Vers 24 direkt zweimal genannt wird und Vers 23 eigentlich den Kontext zeichnet, in dem das hineingehört, müssen wir anerkennen, dass das eine wichtige Wahrheit ist und es ist besser, dass wir sie gut verstehen, um damit umgehen zu können. Nun, wir haben damals im Petrusbrief gesehen, haben wir versucht, diesen Begriff etwas zu umschreiben, im Sinne von Anerkennung und Wertschätzung, bezogen auf die Rolle und Verantwortung dessen, dem man sich unterordnet. Hier die Frau zu dem Manne. Und das ist sicher der zentrale und wichtige Gedanke. Es geht um diese Anerkennung und Wertschätzung dessen, wozu Gott konkret für die Frau den Mann gesetzt hat, auch in ihrem Leben. Aber diese Unterordnung ist eigentlich noch mehr. Sie ist ein Ausdruck von Liebe. Sie ist ein Ausdruck von Liebe, wo sich jemand für jemand anderen hingibt. Sich so unterzuordnen heißt, Raum zu machen für das, was des anderen ist. Und ihr merkt vielleicht, das erinnert uns an manche Ermahnungen, die wir so und so im Kolosserbrief und anderen Stellen finden. Das heißt, unterordnen heißt auch, gut zuzuhören, das anzunehmen und auch danach zu handeln. Unterordnung heißt, dass ich das eines anderen an erster Stelle setze. Unterordnung heißt auch, dass ich genau das tue, warum mich jemand andere hier konkret der Mann bittet, auch wenn das vielleicht gar nicht einfach oder schwer sein mag. Und das ist interessant, Unterordnung als ein Aspekt der Liebe zu sehen. Nun, allein wenn wir an Christus denken, ist uns klar, dass dieser Aspekt der Unterordnung zur Liebe gehört. Denn genau das hat Christus in Vollkommenheit getan. Und es geht um Ordnung. Gott hat eine Ordnung, eine Linie der Verantwortung gesetzt. Die haben wir auch das letzte Mal angeschaut. Und Gott hat nicht nur die Idee der Ehe gehabt, hat nicht nur Mann und Frau geschaffen, sondern hat auch diese Idee der Beziehung zwischen Mann und Frau geschaffen und möchte sie auch so bei den Seinen verwirklicht sehen. Nämlich in dieser Unterordnung, die die Frau gegenüber ihrem Mann hat, in dieser liebenden Anerkennung und Wertschätzung für ihren Mann. Und das wird verglichen, und das ist dieser für mich so verblüffende Vergleich, verglichen mit dem, wie die Gemeinde Christus untergeordnet ist. Weil der Mann das Haupt der Frau ist, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist. Und er ist der Retter des Leibes. Gerade so, wie die Gemeinde dem Christus untergeordnet wird, so sollen auch die Frauen den eigenen Männern untergeordnet sein in allem. Und das ist eine ganz einfache Antwort, die eigentlich Paulus hier gibt. Was ist die Idee davon? Die Idee davon finden wir genau in dieser Art der Beziehung zwischen der Gemeinde und Christus. Das ist das Muster, das ist das Vorbild, das ist das Beispiel, das Gott ihn geschaffen hat, indem er den Menschen geschaffen hat und diese Erlösung geschaffen hat. Und dieses Muster, dieses Vorbild, möchte er in dieser Beziehung von Mann und Frau wieder reflektiert finden. Keine Angst, wir kommen noch zu uns Männern, sind wir bei den Frauen. Und das finde ich eine gewaltige und große Herausforderung, die Paulus uns hier gibt. Sie ordnet sich dem Mann nicht unter in der Hinsicht, weil der Mann genau dem entspricht, was oder wie Christus ist, aber das sollte ihr Anliegen sein. Deshalb sollte sie auch lernen, mit seinen Unvollkommenheiten und Fehlern umzugehen. Sie sollte ihn kennenlernen. Sie sollte ihn wissen, was seine Vorlieben sind, seine Freuden, auch seine Schwachheiten. Sie sollte Bereitschaft haben, auf ihn zu hören und ihn zu unterstützen, genau das zu tun, damit er vielleicht mehr und mehr zu dem werden kann, wo Gott ihn haben möchte. Gemäß diesem Vorbild und diesem Muster, so wie Christus sich die Gemeinde untergeordnet hat und die Gemeinde nun zu ihm aufschaut und ihm dienen möchte, in einer freiwilligen Art und Weise, um so teilzuhaben an der Realisierung, Verwirklichung des Willen Gottes, den Gott in Christus sich gesetzt hat. Deshalb werdet ihr als Frauen immer in der Hinsicht herausgefordert sein, egal nun wie eure Männer immer sein mögen. Das haben wir auch in Petrusbrief gesehen, da kann es Unterschiede geben von solchen, die vielleicht gar nicht gläubig sind. Das ändert aber nichts an dem, was hier Paulus auch und Petrus geschrieben hat. Sie wird sich das als Vorbild nehmen, wie die Gemeinde sich Christus unterordnet. Und das wird ihr Verhalten, ihr Reden, ihr Handeln mehr und mehr prägen. Und das Zweite dann, ab Vers 25, Männer, liebt eure Frauen, so wie auch der Christus die Gemeinde liebte und sich selbst für sie hingab, damit er sie, nachdem er sie durch das Wasserbad im Wort gereinigt hatte, heilige, damit er sie sich selbst darstelle als die herrliche Gemeinde, die nicht einen Flecken oder eine Runzel habe oder etwas Ähnliches, sondern damit sie heilig und tadellos sei. Liebt eure Frauen, so wie er auch der Christus die Gemeinde liebte und sich selbst für sie hingegeben hat. Hier nennt Paulus dieses Vorbild, dieses Muster sofort. So wie die Frau sich orientieren kann an diesem Bild, das auch in diesem Brief gezeichnet wird, wie die Gemeinde sich Christus unterordnet, sondern sollen wir Männer uns dieses Muster vor Augen führen, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Und er hat sie auf eine tiefe, ewige Art und Weise geliebt. Er hat sich selbst für sie hingegeben. Er hat das freiwillig getan, er hat sich geopfert. Er hat sein Leben für sie gegeben. Er hat all das in Kauf genommen, um sie zu gewinnen. Er hat sie so angenommen, um sie dann auch so in diese herrliche Braut zu verwandeln, indem er alles tut, um genau das in ihrem Leben zu bewirken. Sie reinigend durch das Wasserbad im Wort, sie heiligend, sodass sie diese herrliche Gemeinde sei, ohne jeden Fehl und Tadel. Sodass sie in seinen Augen wertvoll und schön ist. Und das wendet nun Paulus auf uns Männer an. Genau so, nach diesem Muster, nach diesem Vorbild, liebt eure Frauen. Liebt sie in dieser Christusähnlichen Art und Weise und helft ihnen, dass auch sie ihre Bestimmung und ihre Rolle zur Ehre Gottes leben können. Und das ist so beeindruckend. Warum? Weil diese Liebe Christi für seine Braut, für seine Gemeinde, ist ja nicht, dass diese Gemeinde aus vollkommenen Frauen und Männern, Kindern und anderen besteht, sondern dass sie aus begnadigten Sündern besteht, die nach wie vor noch in ihrem Leben jede Menge Ungereimtheiten haben und jede Hilfe, jede Gnade zur rechtzeitigen Hilfe brauchen und benötigen, damit sie nicht in die Irre gehen, damit sie die Gnade deutlich vor Augen sehen, damit sie auch das Ziel sehen, das er, der Herr, für die Gemeinde hat. Und was für ein Muster, was für ein Vorbild, was für eine Arbeitsanweisung gibt uns das Wort hier für uns Männer, wie wir unsere Frauen lieben sollen. Eine Frau geheiligt und deshalb in den Augen Gottes kostbar und schön. Und diese Verse 26 und 27 sind so bewegend, damit er sie, nachdem er sie durch das Wasserbad im Wort gereinigt hat, heilige, damit er sie sich selbst darstelle als herrliche Gemeinde, die nicht einen Flecken oder eine Runzel habe oder etwas Ähnliches, sondern damit sie heilig und tadellos sei. Der Herr hat die Bestimmung seiner Gemeinde im Blick und handelt und arbeitet mit ihr, und das davon zeugt das ganze Neue Testament bis zum Buch der Offenbarung. Und wir Männer sind nun aufgerufen, in unserer irdischen Gemeinschaft als Mann und Frau etwas von dem zu reflektieren, was wir im Großen sehen zwischen Christus und der Gemeinde. So wie die Frau, so auch der Mann sind in der Hinsicht gefordert. Deshalb realisieren wir, da geht es nicht um das Halten von Regeln und irgendwelchen Punkten, die wir abhaken auf der Liste, sondern da geht es um etwas so Spannendes, Intimes, Wichtiges, Heiliges letztlich, wie Christus eben mit der Gemeinde umgeht. Und das sollte unser Denken, unsere Gesinnung, unsere Ausrichtung mehr und mehr vereinnahmen. Und so wie die Frau sich dazu entscheiden und immer wieder entscheiden muss, genau das auch im Alltag zu tun, so müssen auch wir Männer uns, so dürfen wir Männer uns immer wieder genauso entscheiden. Und ich gestehe, dass ich in dieser Hinsicht, dass oftmals gerade dieses Muster, dieses Vorbild, das was das Große ist, Christus und die Gemeinde und dieses Beziehung und Verhältnis zueinander in Bezug auf diese irdische Repräsentation oft aus den Augen verloren habe. Zum Schluss einmal möchte ich sagen, dass ich habe mich dann gedacht, ja, warum finden wir dann so wenig Ratschläge und vielleicht direktere praktische Hilfe in diesen Versen darin, wie das nun konkret ausschauen könnte. Dieses große Vorbild ist ja, weiß nicht, wie es dir als Mann ergeht, wenn du das so liest und dir das so vorstellst, dann denkst du, okay, jetzt bin ich wirklich sehr, sehr gefordert. Jetzt muss ich mich beugen, jetzt muss ich... Und vielleicht geht es auch gar nicht, ging es Gott gar nicht um eine riesen Liste von Regeln und Vorschriften, sondern vielleicht möchte er vielmehr, dass wir dieses Muster, dieses Vorbild mehr und mehr verstehen und uns das mit hineinnehmen in unseren kleinen Alltag. Und von daher dann, dass sich mehr und mehr dann auch in unserem Alltag zeigt und gelebt wird. Und dann das Zweite, wir sollten aufpassen, dass wir in unserem Verständnis von Unterordnung das nicht zu sehr in unserem kulturellen Kontext sehen. Das hat sich so fast wie sprichwörtlich herauskristallisiert. Das hört man auch hier und da, dass wenn es um die Christen geht, ja, die meinen, dass die Frau nur am Herd sei und sich so einordnen müsste und so weiter. Und das ist, der erste Teil ist richtig, dass sie sich einordnen, unterordnen soll, ja. Aber das andere hat sich durch die Jahrhunderte immer wieder verändert. Und ich lese euch aus einer Biografie von Luther und von seiner Frau einen kleinen Satz vor, die etwas zeigt von der Vielfalt der Aufgaben und Verantwortung, die eine Frau vor einigen hundert Jahren gehabt hat. Während Luther also unermüdlich die Reformation vorantrieb, schreibt Stephen Nichols, führte sie, seine Frau, einen geschäftigen Haushalt, einen großen Garten, eine Fischbrutanstalt und eine kleine Brauerei. Sie war also Geschäftsführerin von zwei Firmen. Neben dem hatte sie 6 eigene Kinder und adoptierten andere, die von Verwandten verwaist waren. Das war das Leben einer Frau, die sich ihrem Mann untergeordnet hat, damit er seine Bestimmung machen kann. Aber es hat nicht geheißen, dass sie quasi nur am Herd, um dieses etwas naive Bild zu prägen, eingesetzt hat, sondern nein, sie war eine Gesamtwirtschafterin in dem, damit dieser Haushalt auch am Leben bleibt. Und ich war wirklich erstaunt, dass sie sogar eine kleine Brauerei geführt hat. Ich hätte zu gern dort mal ein Glas probiert. 3 Fragen für die Frauen. Wenn du möchtest, dass dein Mann dich mehr und mehr so liebt, gemäß diesem Muster, dann respektiere und liebe auch ihn. Dann ist es gut, nicht immer ihn an all die Pflichten zu erinnern, die er richtigerweise vielleicht hat und richtigerweise vielleicht auch gar nicht so wahrnimmt. Und dann mache es ihm leichter, dass er mehr und mehr auch in diese Rolle, die für ihn als sündiger Bekehrter auch nicht leicht ist, hineinfindet. Wenn du möchtest, dass dein Mann dich wertschätzt und anerkennt, dann, wenn es um Schuld geht, dann fang nicht an zu diskutieren oder dich zu beklagen, sondern dann bekenn auch deine Schuld und sei so auch ein Vorbild in dem, wie du mit dem Evangelium Gottes umgehst, das dir ja Vergebung und Heilung zuspricht. Wenn du willst, dass dein Mann dich liebt, dann ehre ihn. Und schau, dass das etwas von dem widerspiegelt, wie die Gemeinde sich Christus untergeordnet hat. Sei bereit, auch manches vielleicht von dir zurückzustellen, von deinen Ambitionen, von dem, was dir so wichtig ist, um seinetwillen. Das heißt nicht, dass du mit allem einverstanden sein musst, was dein Mann macht und so tut, aber als jemand, der diese demütige und diese liebevolle Hingabe lebt, wirst du deinen Mann letztlich gewinnen. Drei Fragen für uns Männer. Wenn du willst, dass deine Frau dich liebt und dich anerkennt, und ihr merkt, das ist die gleiche Frage, wie die Frauen bekommen haben, dann anerkenne und wertschätze auch sie und sage das. Und auch du erinnere sie nicht dauernd an ihre richtigerweise Rolle und Verantwortung, die sie hat, Aufgaben, und die sie vielleicht auch nicht immer so ganz wahrnimmt. Und schau, dass ihr, meist ihr möglichst leicht, dass sie sich in diese Verantwortung und Rolle hineinfinden kann, sodass sie dich freiwillig in einer fröhlichen Zuversicht auch anerkennt und respektiert. Möchtest du, dass deine Frau dich auch anerkennt und respektiert, dann steh zu deiner Schuld, rede dir nicht heraus, wenn dir das passiert ist, wenn du merkst, dass du zu kurz gekommen bist in dem, was eigentlich in einer Ehegemeinschaft richtig und gut wäre, im Alltag. Und sei jemand, der bereit ist, auch Fehler einzugestehen und so ein Vorbild ist im Umgang mit dem Evangelium, dass dir ja genauso Vergebung und Heilung zuspricht. Wenn du willst also, die dritte Frage, dass deine Frau dich auch liebt und wertschätzt, dann liebe sie so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Und sei bereit, für jedes nur erdenkliche Opfer und Zurückstehen um deiner Frau willen, damit sie diese herrliche Braut ist und bleibt, die Gott dir an deine Seite gestellt hat. Und für beide heißt das, dass wir bereit sein wollen und müssen, um des anderen Willen und um des Herrn Willen uns völlig zurückzunehmen. Selbstverwirklichung oder Egoismus kann es in einer christlichen Ehe nicht geben. Denn bei beiden Begriffen steht das Ich am Anfang. Und das geht nicht in einer Ehe, noch viel weniger auch natürlich in einer Gemeinde. Und das wollen wir mehr und mehr lernen. Wir wollen immer wieder auf ihn schauen und lernen, wie sehr er uns, die Gemeinde, geliebt hat. Und wir Männer sind dann immer herausgefordert, das in unsere Ehe mit hineinzunehmen. Zu sehen auch dann, wie die Gemeinde sich Christus unterordnet in dieser geistlichen Dynamik, die wir in den Briefen feststellen, wie Gemeinden entstanden sind, wie sie den Herrn gepriesen haben, wie sie dem Worte gefolgt sind, wie Paulus Gemeinde für Gemeinde am Anfang des Briefes jeweils ein Zeugnis ausstellt, wie sie sich letztlich diesem Herrn untergeordnet haben, der der Urheber ihres Heils ist. Und jedes Mal wird eine Frau darin erinnert sein, sagen, ja genau, etwas von dem soll auch in unserer Ehe seinen Widerhall finden. Sicher in Unvollkommenheit, hier treffen zwei begnadete Sünder aufeinander letztlich, aber doch, vielleicht gerade in dem und gerade in dieser Häufigkeit auch unseres Versagens zeigt sich dann die Gnade Gottes im Evangelium, dass so wie Gemeinde oftmals für mich etwas unmöglich Realisierbares zu sein scheint, aber doch zum Plan Gottes gehört und Gott sein Ziel erreichen wird, so auch in unserer Ehe. Und dazu helfe uns unser Herr. Wir wollen noch stille werden und beten. Himmlischer Vater, ich muss mich tief beugen, im Anerkennen und Gestehen, wie oft und wie wenig mir das vor Augen war und ist. Was in diesen Versen so eindrücklich und so bewegend geschildert wird. wie du unsere Ehe sehen möchtest. Geprägt und geformt von diesem Vorbild deines Sohnes, der sich so hingegeben hat, um der Gemeinde willen, um derer willen, die an ihn glauben. Und letztlich steht hinter jeder Ehe, himmlischer Vater, dieses größere Vorbild. Und letztlich sollte jede Ehe doch etwas von dem widerhallen, was Realität ist zwischen deinem Sohn und der Gemeinde in der Liebe und in der Unterordnung und Anerkennung. Und Vater, wir merken, wie sehr wir dort deine Hilfe brauchen und wie sehr wir dort in unserem Leben oft gefehlt haben. So geht es mir. Und deshalb danke für dein Nachsehen, danke für deine Treue und Gnade und danke, dass du durch deinen Geist, durch dein Wort, doch auch mehr und mehr prägst, mehr und mehr uns umgestaltest, uns umformst, sodass wir mehr und mehr etwas auch in diesem Bereich werden dürfen und können zum Lobe der herrlichen Gnade, die du in jedes unserer Leben gegeben hast. Vater, wir danken dir für deine Treue und Güte über uns und wollen es dir anbefehlen und auch um deine Hilfe und Gnade bitten für unsere Ehen. Amen.